Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Bauimpulse-Folge. Ich sitze im Studio, das heißt, diese Podcast-Folge kann man sich auch wieder als Video anschauen in Stuttgart bei der Höflichen der Baustein. Und ich habe heute einen super spannenden Gast mal wieder komplett aus den und über den Tellerrand geschaut. Es geht heute um etwas, das, glaube ich, jeden von euch da draußen betreffen sollte, zumindest wenn man einigermaßen erfolgreich unternehmerisch unterwegs ist. Es geht um das Thema, wohin eigentlich mit meiner Kohle? Und da gibt es ja verschiedene Ansätze und mein heutiger Gast ist da drin richtig, richtig gut, richtig spezialisiert und er hat uns etwas mitgebracht, das eigentlich, glaube ich, keiner auf dem Schirm hat, nämlich Möglichkeiten zu investieren, die über das hinausgehen, was wir alles vom Alltag kennen. Damit wir das aber verstehen, was er macht, müssen wir auch erstmal reingehen ein kleines bisschen in, wo er herkommt, wie er dazu gekommen ist. Er hat einen eigenen Podcast, kommen wir aber später auch noch kurz dazu, da kann man dann auch reinhören. Er hat auch schon, ich glaube, über 150 Folgen.
140.
140 Folgen. Mein Gast ist der Andreas Ogger. Er kommt hier aus der Nähe von Stuttgart-Leonberg. Oder gehört das noch zu Stuttgart?
Ist es? Eigentlich nicht, aber ja. So gut wie.
Das ist so nah am Speckgürtel, das ist öffentlich noch erreichbar. am Rande, deswegen habe ich gesagt, komm, wir setzen uns zusammen. Wir machen eine Live-Aufnahme, weil wir hier eher ganz kurze Wege haben. Und um da reinzugehen, müssen wir erstmal ein kleines bisschen verstehen, wo der Andreas herkommt. Er ist Konzertgitarrist eigentlich.
Gewesen.
Also auch von der Profession her. Das hast du eine lange Zeit gemacht.
Ja.
Und dann hast du irgendwann gesagt, hey, ich kann auch oder will auch noch was anderes. Das erklärt uns gleich in seiner eigenen persönlichen Geschichte besser, was er aber jetzt dann daraus gemacht hat und warum er über Nacht richtig, richtig viel Geld an der Börse verloren hat und warum das für ihn so ein Shift war, das ganze Thema investieren nochmal anders anzugehen. Das erklärt er uns auch gleich heute. Bevor wir aber da reingehen, ich habe selber auch vor 15 Jahren eine ähnliche Geschichte. Lang nicht so viel Geld wie bei dir, aber da war auch so, das war damals ein Konflikt mit Südkorea. Ich hatte ein kleines, mein kleines Vermögen da drin, ja. Und dann auf einmal über Nacht so, bumm, ganz viel weg, weil irgendwie auf dem Weltmarkt irgendwas passiert ist. Und dann habe ich gesagt, Börse ist nichts für mich. Aber jetzt erstmal zu dir, Andreas. Was war der Grund oder was ist bei dir passiert in deinem Leben, dass du gesagt hast, hey, Konzertgitarrist ist irgendwie cool, aber ich will noch irgendwas mit Finanzen machen. Da wacht man ja nicht auf und sagt, hey, Finanzen.
Ja, Achim, vielen Dank. So wie du das anmoderiert hast, klingt es ja ganz dramatisch. Mittlerweile im Rückblick, wie es ja bei vielen Katastrophen der Fall ist, bin ich eigentlich ganz dankbar für das, was passiert ist, gerade mit diesem Verlust, weil wir würden hier jetzt wahrscheinlich auch nicht sitzen ohne diesen Verlust, weil das war wirklich eine echte Wende. Das war meine Zeitenwende im Leben. Ja, ich war von klein auf Musiker. Ich habe schon sehr früh begonnen zu konzertieren. Ich war jetzt sicherlich kein Wunderkind, aber ausreichend begabt, um in Europa zu konzertieren als klassischer Konzertgitarrist. Mhm. Und das habe ich gemacht bis zu meinem 33. Lebensjahr. Immer weniger gern, weil ich glaube, ich war ausreichend erfolgreich und habe auch wirklich viel Spaß dran gehabt. Aber der Spaß ist mir über die Jahre verloren gegangen, weil ich musste leisten, ich musste performen. Und spätestens als meine Tochter, da war ich 26, auf die Welt kam, war dieses Müssen noch ein größeres Muss. Und dann wurde daraus so ein bisschen ein Hamsterrad.
Und das Touren wahrscheinlich, oder?
Und Fabrik.
Du warst immer irgendwo anders. Ja. Das war das klassische Eintauschen, Zeit gegen Geld, vermute ich mal.
Das war richtig klassisches Zeit gegen Geld tauschen. Und 3 Tage mal Auszeit nehmen, um zu wandern, ging damals nicht, weil diese kleinen Muskeln hier im Unterarm sich sofort so in diesen feinen Spuren zurückgebildet haben und dann wieder das Training von vorne. Mhm. Also diese Art. Das war mir dann einfach
wie Leistungssport.
Ja. Eigentlich, ja, Musiker sind Leistungssportler.
Aber wenn du das so erzählst, da kriege ich immer noch nicht so die Brücke hin. Wie kommt man dann dazu in die Richtung investieren an der Börse? Was hast du da gemacht?
Also ich war sowas von kein Investor, wie man nur sein kann. Also das der super Quereinsteiger, weil ich war ja noch obendrein zur Musik. Hat mich das immer begeistert, das hatte ich von meinen Eltern mitbekommen, Therapeut, Osteopath. Also ich hatte parallel 6 Jahre lang in Stuttgart eine Praxis laufen gehabt, hat mir auch gerade die onkologische Arbeit unglaublich Freude gemacht. Aber das wurde alles zu viel und ich habe irgendwann gemerkt, das, was du angesprochen hast, dieses dieser Tausch meiner Lebenszeit, das waren dann schon nochmal 15 Stunden am Tag, eigentlich mehr die Normalität, auch am Wochenende mit viel Beschwerden meiner Familie, Tausch von meiner Lebenszeit gegen Geld. Durchaus ordentlich Geld, aber habe ich eben nicht diese Lebenszeit zur Verfügung gehabt, gab es kein Geld. Also habe ich mir gedacht, ich muss mich mit Geld beschäftigen. Ja, und habe mir aber nicht die sinnvolle Frage gestellt vorher, gibt es vielleicht für Geld auch so eine Art Führerschein, lernt man das? Sondern ich habe halt das gemacht, was wie die allermeisten da hineinrutschen. Man macht mal das, was man von den Eltern vielleicht vorgelebt bekommen hat oder was man aus irgendwelchen Medien, die Tipps, die Kumpels drumherum und Trends, man springt auf Trends auf. Naja, und das hat unter anderem auch zu diesen Börsenverlusten geführt. Und mittlerweile schaue ich, wie gesagt, sehr erlöst darauf, weil all das war die Summe von all diesen Verlusten hat dazu geführt, dass ich zumindest wusste, wie es nicht geht. Das war schon sehr kostbar.
Und wenn dir diese Folge gefällt oder der Bauimpulse-Podcast im Allgemeinen dir gefällt, dann kannst du gerne jede Woche reinhören. Es kommt jede Woche freitags eine Folge. Und wenn du keine Folge verpassen willst, kannst du gerne auf bauimpulse.digital/community deinen Namen und deine E-Mail-Adresse angeben. Dann kriegst du nämlich jeden Freitag eine kleine E-Mail mit einer Zusammenfassung der Folge, mit dem Table of Contents, also mit den Kapiteln. Und dann kannst du freitags auch, falls du nicht dazu gekommen bist, kurz in deinem E-Mail nachschauen und gucken, ey, cool, ist tatsächlich doch ein Thema, das mich auch interessiert. Also, hör gern rein, jede Woche in den Bauimpulse-Podcast. Und jetzt geht's weiter mit der aktuellen Folge. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß dabei. Und vergiss nicht, auf bauimpulse.digital/community dich einfach anzumelden, um keine Folge mehr zu verpassen.
Ja, das ist oft so, ja, weil man hat ja, ich sage immer, du hast im Leben so viele Mikroentscheidungen, die du einfach so triffst und wenn du dann so ein einschneidendes Erlebnis hast, zu sagen, okay, da ist was passiert, du warst ja gar nicht so unerfolgreich, habe ich mir sagen lassen, ja, mit dem ersten Investment, mit deiner ersten Investmentstrategie, mit der naheliegenden, und dann ist aber doch relativ schnell relativ viel auf einmal weg gewesen. Wie war das für dich?
Also es waren zwei, weil viele mit der Börse zu tun haben, wenn sie an Geld denken, die Börse als Quelle des Geldes, was meiner Meinung nach falsch schon nicht sein kann, weil das, was vor der Börse stattfindet, ich glaube, das ist eher die Quelle. Es gibt da diese zwei Ebenen. Einmal, die Börse hat ihre Chancen, aber die Chancen können eben, wie in meinem Fall, das war so ein besonderes Gap, wo ich reingefallen bin, obwohl ich alle Strategien und Absicherungen drin gehabt hatte, die man nur haben kann. Also das Risiko ist einfach da, dass die Märkte abstürzen, vielleicht gerade dann, wenn du am meisten, zum Beispiel wenn du in Rente gehst, an das Geld ran musst. Und zum anderen, und das wurde mir dann immer wichtiger, leider dieser Faktor gegen Ende meiner Börsenzeit, da war ich dann, ich war etwa 6-7 Jahre da unterwegs, also mit 39, 40, es ist so sinnlos. Also Werte werden an der Börse nicht mehr geschaffen, sondern werden nur noch verteilt. Ist dieses sinnentleerte morgen vorbörsliche am Computer sitzen und irgendwie meine Werte und meine gleitenden Durchschnitte durchgehen und kaufen und verkaufen. Boah, es hat am Anfang Spaß gemacht. Da kann man gerade als junger Mensch, glaube ich, auch eine Menge lernen und das ist teilweise ein tolles Feeling. Aber für einen Vermögensaufbau, der mich zeitlich nicht verpflichten soll, war es für mich dann unmöglich.
Okay, das heißt, das ist im Prinzip die Analogie, die ja da im Kopf kommt, das ist auch so ein bisschen dieses Casino-mäßige, ja, in die Richtung.
Hat es mehr, als viele denken.
Ja, und du dann denkst, hey, ich bin der Überflieger im Casino, ich habe eine Strategie, ja. Und dann, aber am Ende gewinnt immer die Bank. Oder wie man es, also meine Einschätzung von der Börse, ich bin da auch absoluter Laie, ist, das sind viel mächtigere Menschen am Werk, die viel größeres Interesse haben und die allein mit diesen Dingen, die sie da tun, ja schon die Märkte bewegen.
Wenn du jetzt erwähnst, ja, Überflieger, dass man, was man von sich selbst denkt, mit seiner super tollen Strategie, die ich übrigens auch selbst entwickelt habe, das war meine super Überfliegerstrategie, und den Mächtigen da draußen, die es tatsächlich gibt, da benütze ich gern die Analogie. Wir sind, also jeder, der an der Börse versucht, irgendwie mit seinem kleinen ETF und mit seiner Aktie hier und Telekom dort und Daimler ein bisschen mitzumischen, es ist ein winziger Hering, vielleicht sogar eher Krill. Ja. Und dann gibt's die Haie, die sind vielleicht für größere Fische schon gefährlich. Die Haie wiederum haben die Feinde Orcas. Ja. Und dann gibt's noch die Walfische. Ja. Und eigentlich die Walfische, die einfach nur einmal das Maul aufmachen und es sind flupp, alles hinweg, die bestimmen das eigentliche Spiel. Mhm. Aber die wissen es so gut zu spielen, sie machen ja die Spielregeln auch, dass man nichts von ihnen mitkriegt. Ich will das ist gar keine Verschwörungstheorie. Man kann ja das Zyklische auf und ab der Börse über die Jahrzehnte und Jahrhunderte verfolgen mittlerweile. Das ist so nicht bekannt. Aber es reicht, dass man nicht komplett selbstbestimmt oder man denkt nur, man wäre selbstbestimmt unterwegs, aber man ist es nicht
wirklich. Also es ist auf jeden Fall ein kleiner Baustein, wo man sagen kann, ja, wenn ich so einen Sparplan habe oder mal ganz naiv daran geht, das ist ein bisschen was mache ich, kann ich machen. Aber selbst die Versicherer und so weiter sagen, ja, du nimmst einen kleinen Baustein mit. Aber lass uns nicht so sehr in diese Tiefe reingehen. Genau. Ich glaube, das bringt keinem weiter.
Es ist spannend, dass ich damit zu tun habe. Ich habe nichts mehr damit zu tun.
Das Spannendere ist eigentlich für mein Publikum. Und das ist die Frage, die ich mir immer gestellt habe und die ich auch im Podcast schon ein paar Mal in die Richtung beantwortet habe, ist, logischerweise hat ja jeder, der mit dem Bau zu tun hat, mit Immobilien zu tun. Ja?
Ja.
Und deswegen ist Immobilien ja auch eine Anlageklasse, die naheliegend liegt zu sagen, ich habe Überschüsse im Jahr, ich habe Gewinnausschüttungen, ich habe Geld zur Verfügung und weiß nicht, was ich tun muss, dann ist es im Bau natürlich total naheliegend zu sagen, ja, da wird ein Brownfield, da wird ein Gebäude abgerissen, ich bin vielleicht mit dabei bei dem Investor oder ich kaufe mir da eine Eigentumswohnung, wenn da gerade neu gebaut wird, oder ich gehe in Sanierungsprojekte. Das ist naheliegend, ja. Das ist eine der Investitionsmöglichkeiten. Ein anderes ist die Börse und du hast ja auch in der Aussage von dir drin, Leute, wenn du ein Unternehmen hast, also ein Unternehmen hast und in diesem einen Unternehmen deine Werte anhäufst und schaffst, ja, vielleicht noch ein Lager dazu baust, dann auch mit den Mitarbeitern wächst und dann irgendwann sagst, für dieses Unternehmen kaufe ich jetzt vielleicht noch Immobilien, damit in der Flautezeit meine Mannschaft vielleicht auch ausgelastet ist, dann ist ja deine Aussage, Leute, ihr schafft euch euren goldenen Käfig. Erklär doch mal ein bisschen, was sich in deinem Mindset hinter diesem Begriff, wenn du ein Unternehmen hast, das gut läuft, da hast du einen goldenen Käfig, das muss man erstmal, also da ist meine innere Einstellung, hey, ich habe ein erfolgreiches Unternehmen, warum kommt da einer und behauptet, ich säße im goldenen Käfig?
Viele kommen auf mich zu und sind dann teilweise schon ein bisschen betagter, sind wirklich unter großer Spannung, in großer Not teilweise sogar, kommen auf mich zu und sagen, ich habe mein Leben lang in mein Unternehmen investiert, weil da habe ich gewusst, was läuft, ja. Da wusste ich, was mein Geld macht und da hatte ich es unter Kontrolle und es ist ja auch ein Stück weit Kontrolle. Und da sage ich, löblich, aber eben womöglich ein Klumpenrisiko und ein goldener Käfig nehme ich genau dann, wenn das Unternehmen super dasteht, aber vielleicht gerade aufgrund der wirtschaftlichen Situation drumherum nicht in der Lage ist, Tantieme, Pachten, Vermietungen, Gewinne auszuschütten. Und dann stehst du da, brauchst Geld, kriegst es aber nicht. Und kannst vielleicht noch nicht mal deine Anteile verkaufen. Das heißt nicht, dass man das nicht machen soll, aber ich würde zweigleisig fahren nach Robert Kiyosaki, dem großen, der ist ja mit Immobilien reich geworden, dem großen Finanzlehrer, da empfehle ich nach seinen 4 Quadranten, ja, der Angestellte, Selbstständige, Unternehmer und Investor, bleib Unternehmer, fördere dein Unternehmen. Also das ist wie, bleib der Gärtner, der du bist mit deinem Hauptbeet. Also da baue, was du willst, aber belege gleichzeitig den 4. Quadranten, werde Investor und beteilige dich an allen Gärtnereien um dich herum. Das heißt, wenn mal eine Ernte auf deinem Hauptbeet ausfällt, dann hast du immer noch genug Gut zum Leben aus den Erntebeteiligungen um dich herum.
Ja,
das ist Investor-Dasein.
Das ist super. Und wenn wir jetzt ich an meine Zuhörer denke, dann hast du ja immer auch, du hast es gerade angesprochen, die betagten Leute, du hast ja immer auch ein Stück weit deine Altersvorsorge da drin. Viele sagen sich, hey, ich gehe vielleicht raus, ich übergebe das an meine Kinder oder ich verkaufe das an eine Handwerkergruppe oder was auch immer, rechnen aber damit, dass sie die Pacht bekommen für das Gebäude oder dass sie von diesen Immobilien, die sie dann teilweise ja auch, sagen wir mal, extern schon irgendwo mit, ja, oder an die Frau und dann vermietet es zurück. Steuerlich mal muss man es jeder selber betrachten, aber so in dem Sinn, in diesem kleinen Rahmen. Und ich habe dich eingeladen für diese Podcast-Folge, weil ich mal das Bild ein bisschen größer aufmachen wollte. Ja? Du hast ja das, was du machst, Wohlstandsbildner genannt. Das heißt, du dieses Beete woanders machen, das siehst du ja gar nicht so, nicht, dass jetzt der Eindruck entsteht, das ist jetzt so quasi, ich kaufe mir Anteile vom Elektriker im Nachbarort, sondern du siehst es ja tatsächlich global.
Ja.
Und die Analogie mit dem Beet ist ja auch bei dir so, dass du nicht nur sagst, hey, irgendwo investieren in irgendwas, was schon da steht, sondern tatsächlich auch
in Wertschöpfungsketten von klein auf. Aber wie kommt man auf die Idee? Also das alle, du musst jetzt einfach mal deinen Business Case kurz erklären und dann den Leuten klar machen, hey, es gibt die Möglichkeit, dass man irgendwo auf dieser Welt investiert und zwar in Sachen, die stark im Wachstum sind, die Werte generieren, die auch nicht von heute auf morgen wegfallen.
Ja.
Auch selbst bei einer größeren Krise, hier einer strukturellen Krise in Europa, sagst du, hey, ein Teil deines Vermögens, die funktionieren prima. Erklär doch da bitte mal. Und da darfst du auch gerne ein bisschen ausholen, weil auch die Geschichte, wie es dahin kam, ich sage ja nur Flughafen und so weiter, ja, die musst du auch noch erklären.
Wir hatten das Stichwort, das entscheidende Stichwort hatten wir schon genannt oder ich vorhin in der Analogie, die ziemlich zutreffend ist, Stichwort Walfische.
Mhm.
Weil ich habe mir gedacht und denke bis heute, das ist doch eigentlich das Naheliegendste, was man nur denken kann, wie machen es denn die, die Milliarden über Milliarden bewegen? Weil mit so viel Geld umzugehen, da brauchst du eine Strategie, da brauchst du Wissen, sicherlich, man braucht auch Manpower, aber welche Instrumente nutzen die? Und das habe ich mich eben nach all den Verlusten, und ich habe ja Börse probiert, Venture Capital habe ich probiert. Also ich glaube, der einzige Kelch, der an mir vorübergegangen ist, war eine Lebensversicherung. Das ist der einzige Unsinn, den ich nicht in meinem Leben begehen musste. Mhm. Aber von Geschenkreise und irgendwelche Briefe und Schneeballsysteme, alles durchlitten gewissermaßen. Und heute sehe ich es eben als Gewinn. Weil hat mich zu dieser Frage eben gebracht, wie machen es denn die Walfische, ja, die nur das Maul aufsperren, gewissermaßen. Und da habe ich ein Muster erkannt, weil tatsächlich über die Fliegerei, ich weiß, darauf spielst du wahrscheinlich an, über die Fliegerei habe ich ein paar dieser Leute kennengelernt, denen du im Leben nie anmerken würdest, dass sie Milliarden und mehr als nur 10 Milliarden bewegen.
Mhm.
Unfassbar reiche Menschen, die empfinden, das Geld, das sie haben, das gehört ihnen gar nicht, sondern das ist ihnen übereignet, dass sie was draus machen, wieder im Weinberg des Herrn, ja, du kriegst gewisse Taler und sorgst dafür, dass es zumindest mal nicht weniger wird, sondern mehr. Eigentlich alle sind so sehr verantwortlich da unterwegs und habe ich die Möglichkeit gehabt, in ihr Portfolio reinzuschauen. Und also sie haben mir Einblick gegeben, nach vielen Jahren erst, ich habe jahrelang nicht gewusst,
wie ich das zu tun habe. Hey, zeigt doch mal her.
Ja. Da haben sich Freundschaften draus entwickelt mit viel gutem Wein und zusammen Luft in der
gemeinsames Hobby Spaß hilft. Haben.
Genau. Also da war das Hobby, andere machen es auf dem Golfplatz vielleicht oder im Malkurs, wie auch immer. Und ich habe die dann bei der Fliegerei kennengelernt. Bin da sehr glücklich. Und nach einigen Jahren haben sie mich da Einblick nehmen lassen, da habe ich ein Muster entdeckt und daraus ist die Wohlstandsbildner-Strategie entstanden. Eigentlich diese ganze Wohlstandsbildner-Idee. Ja, und Grundlage ist finanzielle Bildung. Also mittlerweile, wenn ich heute über finanzielle Intelligenz oder Bildung spreche, dann beziehe ich mich auf das, wie machen es Institutionelle, also die Größten der Großen, wie vermehren und sichern die ihr Geld? Und ist es möglich, das herunterzubrechen für uns Kleine, für uns winzige Grill, kleine Scampis, die im Meer da umeinander flattern? Weil im Vergleich dazu sind wir das, aber überhaupt nicht schlimm, wenn man es doch genauso lukrativ und plausibel machen kann wie die. Und ich habe bemerkt, das geht. Das heißt, all diese eigenbewohnte Immobilie, vielleicht schöne Oldtimer, eine gute Uhr, Börse, ETFs, wenn man Spaß dran hat, den eigenen Derivatehandel und noch ein paar Bitcoin dazu. Alles erlaubt, alles wunderbar. Dafür gibt's in meiner Strategie die Säule 4. Und die sollte auch ruhig leben und lebendig sein. Da wird was kaputt gehen, anderes geht auf, wunderbar. Aber das Zentrum der Strategie liegt in den ersten drei Säulen. Und das ist ganz einfach, stichwortweise jetzt mal hier auf den Tisch gelegt, Infrastruktur, Entwicklungsimmobilien und Agrikultur. Und du hast angesprochen, ja, es ist auch möglich, etwas zu produzieren, also ganz am Anfang der Wertschöpfungskette zu sein. Und das ist tatsächlich ein Teil der Strategie, dass es Anteile gibt, wo du quasi in der Pole Position bist. Also als Investor nicht nur beteiligt an einer schon laufenden Wertschöpfungskette, was ein Sicherheitskriterium ist, sondern du gehst gewissermaßen das Wagnis ein, ohne dass es gleich Venture Capital sein muss und bist am Anfang, du initiierst Wertschöpfungsketten und dann ist natürlich die Rendite am größten.
Okay, aber erzähl mal ein Beispiel. Du hast mir auch ein Beispiel genannt von einem 16-Jährigen, der in so einem Bereich auch bei dir dabei ist, der auch damit investiert. Erzähl doch mal, mach's doch mal konkret, wie sieht sowas aus?
Also es sind etliche junge Menschen schon bei mir mit ihren Eltern zusammen auf dem Seminar gesessen und so wie ein 16-Jähriger einfach unglaublich Spaß hat, Autofahren zu lernen. Ich glaube, wenn wir uns zurückerinnern, haben wir alle Mordspaß gehabt, als wir einen Führerschein gemacht haben. So sitzen die da drin, wenn sie nicht gerade von ihren Eltern mitgeschleppt wurden, das ist meistens nicht der Fall, und die staunen und die haben genau den gleichen Spaß zu lernen, wie man investiert. Und in dem Moment, wo sie dann von den Eltern vielleicht ein bisschen Geld übereignet bekommen, so wie der Milliardär meistens auch seine Milliarden von jemand anders bekommen hat, bis er sie dann selbst aufbaut. So kriegen die vielleicht halt vielleicht ein vorzeitiges Erbe von den Großeltern. Ich habe da jetzt ein ganz bestimmtes Beispiel. Ein Pforzheimer Bursche, der jetzt selbst mit seinen 30 Jahren ein sehr erfolgreicher Unternehmer ist, mit, glaube ich, 2 oder 3 Unternehmungen. Der war 16 und hat ist dann auf die Unterschriften seiner Eltern ein bisschen angefangen, kam dann mit 18 zu mir und sagte, du, ich habe jetzt hier 11.000 Euro. und für ihn war das eine unglaubliche Summe Geld, war ja auch großartig und dann hat er losgelegt. Es war jetzt zu Beginn nicht so erfolgreich, wie wir uns das gewünscht haben, aber da zählt eben ein langer Atem. Aber der hat tatsächlich losgelegt mit dieser dritten Säule von den drei, mit der Agrikultur. Ja, und letztlich, da könnte ich dir jetzt viele Beispiele nehmen, aber es ist grundsätzlich einfach, du pachtest oder du kaufst dir Grund und Boden und lässt den bewirtschaften in irgendeiner Form. Und das ist ja nun wirklich nichts Besonderes und nicht sonderlich spekulativ, weil etwas, was gesellschaftlich unverzichtbar ist, ist eindeutig Essen und Trinken. Und das steckt nämlich in dieser dritten Säule Agrikultur drin. Und die Möglichkeit haben, Arbeitsplätze zu schaffen, die du richtig gut bezahlst, die Leute, und ausbildest, und die sind glücklich für 30 Jahre für dich deine Agrikultur-Wertschöpfungskette zu bewirtschaften. Es ist ein wunderbares Geschäft für alle Beteiligten. Und da, das ist eigentlich die einzige Säule, wo man wirklich sehr, sehr weit vorne in der Wertschöpfungskette Platz nimmt, ohne sonderlich große Risiken einzugehen, weil deine Tomaten oder deine Orangen, Limonen, was auch immer du produzieren magst, irgendeinen Preis kriegst du immer dafür.
Ja, okay. Also auf so einem Acker, sagen wir mal, hier im Nachbarland von Umkreis von Stuttgart zu sagen, ich miete mir da jetzt ein paar Hektar Acker und verpachte den, da kriegst du, glaube ich, 50 Euro im Jahr.
Wird schwierig, ja.
Das wird schwer. Ja. Du hast aber gerade schon Stichworte genannt. Ich habe es ja vorher auch gesagt, wenn man das Ganze nicht nur lokal betrachtet, sondern weltweit mal anschaut, und dann gibt es ja da Möglichkeiten und Opportunities. Ich bin mir sicher, der 16-Jährige ist nicht mit seinem Rucksack jetzt nach, keine Ahnung, wo Orangen direkt wirklich angebaut werden, hingeflogen, hat sich dann dort einen Acker gekauft und hat dann dort auf dem Markt Ackerbaumitarbeiter gesucht und ein Orangenunternehmen gegründet. Und das bringt mich ja zum nächsten Teil, wie das funktioniert bei dir. Also wie hat er das gemacht oder wie habt ihr das zusammen gemacht, dass du in der Lage bist, von hier aus zu sagen, ich nehme gewisse Summe an Geld in die Hand und investiere in so eine Wertschöpfungskette. Wie funktioniert das?
Also zuerst einmal, warum nicht Europa und warum, so gern ich hier lebe und auch die Infrastruktur, die wir alle hier benutzen können, schätze, warum nicht in Deutschland? Das hat viele Gründe, aber wenn wir über Agrikultur reden, das ist jetzt nur ein Baustein.
Das heißt, und das ist die dritte, Beispiel,
ist nur die dritte Säule, ganz bewusst die dritte. Davor kommen ja schon noch zwei wesentliche
Schauen wir uns andere.
Auch mal an. Ohne da allzu tief zu gehen. Es ist zu kalt bei uns. Zu kalt und viel zu trocken. Viel zu trocken. Und wenn es wirklich fruchtbar sein soll, dann brauchst du Sonne, du brauchst Wärme und du brauchst Feuchtigkeit. Und davon reichlich. Und zwar so reichlich, dass du eigentlich mehr, also von beidem, von Wärme und von Wasser, dass du mehr sorgen musst, wie kriege ich die Wärme weg und wie kriege ich die Feuchtigkeit weg. Und dann hast du Spielraum. Und das ist ja klar, je näher du am Äquator bist, desto besser. Kann also gar nicht bei uns sein. Aber es hat noch andere positive Nebeneffekte. Ich bin mit vielem nicht einverstanden, wie Deutschland seine Investoren behandelt. Gut, ich glaube, die Meinung teile ich mit Unternehmern generell, dass Unternehmen und der Mittelstand in diesem Land nicht. Ich fange jetzt nicht an, Politiker-Bashing. Ja.
Das haben wir mit jetzt noch. Da können wir eine andere Folge
alles,
dazu machen.
Genau, alles hinter uns. Aber nein, es wird uns schon wirklich genommen, was man nur nehmen kann, und das Leben schwer gemacht, wo es nur schwer gemacht werden kann. Und da habe ich einfach keine Lust mehr drauf. Es gibt einzelne Projekte, eben Opportunities, echte Gelegenheiten mit kurzem Zeitfenster, Das sind aber, betrifft mehr Säule 1 und 2, vor allem Entwicklungsimmobilien, Säule 2, da kann man mal in ein sogenanntes Single Asset, also konzentriert in ein Projekt einsteigen, wenn die Plausibilität gegeben ist, dann ist man da 1,5 Jahre drin und dann erwirtschaftet man da vielleicht 12, 15, 16, 17 Prozent. Das ist dann ganz ordentlich und ein echter Erfolg, aber auch wiederum nur ein relativ kleiner Kontrast innerhalb eines größeren Bildes der Strategie, die dich absichern soll. Ja, und wie läuft das jetzt besonders? Ich sag dir, das ist ja die Expertise von einem Wohlstandsbildner, denn sonst würden es womöglich alle machen. Die Diamanten, die liegen nicht um jede Ecke und zu den Diamanten gehört auch Wege zu finden, wie du als Privatanleger und Privatinvestor im Ausland investieren kannst, ohne dass es dich wahnsinnig Zeit, Mühe und Arbeit kostet. Höchstens vielleicht mal einen Flug dahin, weil das empfehle ich sehr. Investoren müssen einfach wenigstens alle 3, 4, 5, 6 Jahre gesehen haben, was ihre Investments machen. Das macht ja auch Spaß, weil das liegt ja auch meistens in Urlaubsregionen. Also da kann man das Schöne mit dem Nützlichen verbinden. Aber das ist schon sehr zu empfehlen, da mal wenigstens hinzureisen. Aber ansonsten ist damit kein Aufwand verbunden, sondern es gibt sogenannte Emittenten. Mhm. Emittent ist niemand anders als ein Anbieter von diesen Gelegenheiten, in dem Fall Agrikultur. Ja, und die, nach denen habe ich ganz gezielt gesucht. Die habe ich mir teilweise auch entwickelt und so ein bisschen erzogen, aufs Wohlstandsbildner-Bild hin getrimmt. Ja, und mit denen arbeite ich teilweise jetzt über 25 Jahre zusammen. Zusammenarbeit vielleicht 15 bis 17 Jahre, aber kennen tue ich sie schon 10 Jahre vorher.
Das ist wie mit den Milliardären.
Aber da habe ich sie nur beobachtet. Ja, genau. Wie bei den Walfischen. Ja, so viel Respekt gehabt, dass ich nur gewusste, es gibt sie und ich kenne sie, aber ich hätte nie gedacht, damit in Kontakt zu treten.
Du hast gerade ein ganz spannendes Stichwort gesagt, weil erstmal, wenn man sich das so zum ersten Mal anhört, so war es bei mir auch, dachte ich, boah, das ist ja tatsächlich muss ich mich recht intensiv damit beschäftigen und viel tun. Also wo du vorher erzählt hast, an der Börse morgens jeden Tag und gucken und in meine App reingucken, gucken, wie entwickeln sich meine ETFs oder je nachdem Risikoklasse noch weiter. Und das ist ja A, naheliegend, B, so schön einfach so zu gehen. Und dann ist die Frage, ist es super anstrengend oder ist es überhaupt gar nicht anstrengend zu sagen, ich habe jetzt auf der Säule 3 oder auf der Säule 2 Investments am Laufen. Was bedeutet das für mich zeitlicher Aufwand?
4 Stunden pro Jahr.
Okay, das geht, das ist überschaubar.
Das ist wie andere pro Tag vielleicht Fahrrad fahren. Ja? Das bin jetzt du. Also wenn du dich umsonst nichts kümmerst und auch nicht an Webinaren und es macht ja auch vielleicht Spaß an der eigenen finanziellen Entwicklung zu arbeiten und dann Geschäftsberichte auch mal zu lesen, wenn man weiß, wo man eigentlich hinschauen muss. Mhm. Das kann richtig Spaß machen. Das ist keine trockene Materie, das ist sehr lebendig, weil es so viel mit dem Leben zu tun hat. Aber nein, es sind 4, ja, vielleicht 5 Stunden im Jahr.
Aber die muss und der Rest ist können.
Und selbst das, nein, und selbst das ist gerade, also das Mühsamste daran ist eigentlich der Einstieg. Mhm. Aber wenn der mal vollzogen ist, das ist wie ein Dieselmotor. Den lässt du einmal an und dann sollte er eigentlich am Stück jahrzehntelang laufen. Mhm. So stelle ich mir das vor. Immer im Kontrast auch natürlich mit eben diesen Gelegenheiten, die eine relativ kurze Laufzeit haben, dass du auch wieder immer in verschiedenen Zeiten deines Lebens verfügbares Geld hast. Mhm. Das muss einfach klug zusammengestellt sein. Mhm. Aber das ist alles nicht kompliziert. Mhm. Das ist die Thermodynamik meines Motors muss ich auch nicht verstehen. Ich muss das ist ziemlich genau wirklich wie investieren lernen. Ich muss lernen, in welches Instrument ich mich reinsetze, also in welches Auto, wie ich mich anschnalle, wie ich den Motor starte, wie ich Gas gebe und wie ich bremse. Und das wirklich in Analogie auch zum Investieren. Gerade dieses Bremsen ist vielleicht in der heutigen Zeit mit den vielen geopolitischen Konflikten ein wichtiges Thema, das viele Investoren übersehen. Da kann man nicht so viel falsch machen. Das lernt ein 15-Jähriger teilweise viel einfacher als ein 75-Jähriger, der mit seinen Glaubenssätzen daherkommt,
okay,
die er von 3 Generationen vorher mitgenommen hat.
Okay, jetzt was mir dann in den Sinn kommt, ist natürlich logischerweise die nächste Frage. Ich bin jetzt, ich versetze mich mal in den Kopf von den Zuhörern. Ja? Ich habe jetzt so ein 10-Mann-Unternehmen, es läuft eigentlich ganz cool. So kannst du im Handwerk davon ausgehen, wenn es so richtig gut läuft, hast du so 10-15% Umsatzrendite. Viele haben nur 5%. Da kommen auch noch die eine oder andere Kasse dazu, die mal haben, wo du extra irgendwo hast. Ja. Aber so im Schnitt sagen wir mal 10%, 10 Mitarbeiter, das heißt, du hast 1 Million Umsatz,
machst 100.000 Gewinn, also Gewinnausschüttung, nehmen wir mal die Steuern, lassen wir mal da an der Stelle kurz weg. Reicht dieses Geld, das ich da bekomme, zu sagen, ich beschäftige mich dann mit sowas oder muss ich jemand sein, der sagt, ich verdiene jedes Jahr 1 Million? Also wo ist der Einstiegspunkt, wo du sagst, hey, ab dem Punkt lohnt sich schon, sich mit diesen Konzepten, Gedanken, mit diesen 4 Säulen, mit der finanziellen Bildung, mit dem, was du entdeckt hast, auseinanderzusetzen? Oder sagst du, ja gut, Entschuldigung, also ein kleines bisschen muss man nicht den Grill sein oder den Scampi, sondern schon, sagen wir mal, so ein kleiner Hering oder irgend sowas in die Richtung. Was ist da der Einstieg? Oder wann kann ich sagen, hey, es ist eigentlich schlau, mich da damit zu beschäftigen?
Denk an meine 15-, 16-, 17-Jährigen. Mhm. Viele von denen haben gar nichts, wenn sie nichts von ihren Eltern kriegen. Mhm. Und es ist überhaupt kein Problem. Ich glaube, sie haben das Wertvollste überhaupt. Sie haben 100% des Erfolgs, nämlich das Wissen, wie es gehen könnte. Mhm. Das ist jetzt keine Garantie. Es ist auch mal nur ein Weg und es gibt viele, glaube ich, gute Wege auf in diesem riesigen Universum. Aber das ist eben der Wohlstandsbildnerweg jetzt. Und wenn sie den haben, das macht etwas in jemandem, der auch noch gar kein Geld hat. Ich habe immer den Eindruck, das entfacht wie so eine Art Magnet. Das baut so ein Magnet, so ein Magnetismus auf. Wenn sie wissen, was Geld bewegen kann und aus Geld noch mehr Geld erschaffen kann, dann finden sie komischerweise auch ziemlich schnell Wege, an dieses Geld ranzukommen oder es kommt ihnen aus irgendwelchen Quellen zu. Ich will das jetzt nicht zu verschwurbelt oder esoterisch andeuten, aber ich glaube, es gibt da schon so ein Resonanzgesetz. Ja, es gibt da wirklich, wenn man weiß, es gibt Gelegenheiten, dann wird man sich auf diese Gelegenheiten zubewegen. Aber wenn man gar nicht weiß, dass es es gibt, dann
Ich nenne das bei mir immer, ich nenne das die Schnittstelle zum Glück. Es gibt Menschen, die haben halt einfach so eine ganz begrenzte, schmale Schnittstelle zum Glück, weil sie halt ihre Zeit mit Netflix verbringen und mit irgendwie in der Kneipe sitzen oder am Wochenende Fußball schauen oder so. Ja. Und es gibt halt die anderen, die rausgehen, die interessiert sind, die netzwerken, die sagen, ja.
So ist es.
So, und das ist die Schnittstelle zum Glück.
Das ist schön gesagt, mit Netflix begrenzt du dein Risiko nach unten, aber es gibt auch garantiert nicht das Flugzeug, das dich nach oben bringt. Gell?
Aber also warte mal, Andreas, ein Punkt, der kam mir gerade direkt in den Sinn, wo du es gesagt hast. Und das ist ja eigentlich naheliegend, dass ich dir die Frage stellen muss, ist, du hast vorher so mal Renditen angesprochen von der Größenordnung, ja, die man da erreichen kann. Aber wenn ich bei der Bank mir Geld leihe, ist ja das, was ich zahlen muss, ja wesentlich weniger, wie das, was ich bei diesen Renditen bekomme. Warum kann ja nicht einfach jeder auf dieser Welt irgendwo hingehen und sagen, liebe Bank, bis glaub 50.000 Euro kriegst du Konsumkredite ohne Sicherheit. Sagen, hier, gib mir mal 50.000 Euro, ich will in eine Orangenplantage in Ecuador einsteigen oder so. Ist das ein Konzept oder ist das jetzt total naiv von mir oder was?
Oh, so denken viele.
Ja?
So denken die, die ganz stark den Glaubenssatz verankert haben, ich habe nicht genug Zeit und ich habe nicht genug Geld und ich muss jetzt unbedingt ich muss auf die Überholspur und ich muss ein bisschen gierig werden und dann mache ich Vermögensaufbau auf Pump. Ja, es mag die geben, die damit erfolgreich sind, vor allem im Immobilienbereich kann das aufgehen, wenn man auch bereit ist, sehr viel dafür zu arbeiten. Ich sage, Vermögensaufpump ist eigentlich Mangelbewusstsein. Mhm. Also lieber, am besten natürlich, je mehr Zeit du hast, wenn du erst mit 60 anfängst, hast du andere Voraussetzungen als der 15-Jährige, der sich mit dem Verkauf von Pfannkuchen beim Abiball schon das erste Geld verdient und tatsächlich das arbeiten lassen kann. So viel zum Thema Einstieg. Ja. Es sind keine großen Summen. Es sind wirklich keine großen Summen. Man kann sie sich aufbauen. Natürlich, wer direkt mit 400.000 kommt, hat natürlich in der Verteilung der Säulen ganz andere Möglichkeiten. Das ist wie, du startest eben nicht jetzt einen kleinen Fiat Panda 500 oder sowas, sondern gleich einen riesen Truck, der dann für dich auch wiederum mehr Geld generiert. Mhm. Aber dahinter steckt ja auch eine Lebensleistung. Also.
Es ist ein anderes Beispiel. Es gibt ja auf Social Media, gerade wenn man, ich bin ja in diese Baububble drin, ja, und da gibt es immer wieder auf Social Media die Leute sagen, hey, du holst ja einfach 3, 4, 5 Eigentumswohnungen irgendwo in Köln und sonst was, vermietest die bei Airbnb und ja, guck mal, ich muss nicht mehr arbeiten, lehnen sich zurück und dann machen sie so eine kleine Rechnung auf, ja, dass es alles eigentlich sogar jeder kann, weil
genau,
ja,
ganz
so,
genau.
Und du hast ja ein Stück weit ein Kontrastprogramm da dazu.
Ja.
Das beschäftigt sich zwar in der gleichen Nische, nämlich finanzielle Bildung, aber dieses schnelle, einfache,
ich denke mir immer, hey, wenn es so einfach wäre, würde es ja jeder machen.
Ja, und das, was die Mehrheit tut, ich kann irgendwie nicht wirklich das sein, was funktioniert, sonst wäre die Mehrheit ja auch vermögend. Aber die Mehrheit ist eindeutig nicht vermögend. Und wenn du durchschnittliches Verhalten ausprobierst, dann wirst du wahrscheinlich auch nur durchschnittliche Ergebnisse erzielen. Exzellenz ist nun mal kein Massenphänomen. Und Immobilien sind, wenn du wirklich damit und vor allem noch auf Pump mit dem Risiko von Fremdkapital erfolgreich sein willst, dann ist es richtig Arbeit. Also ich glaube auch, selbst Elon Musk jetzt mit aktuell 840 Milliarden Vermögen, jeder Dollar, und da weiß ich, da mich vor allem aus dem linken Spektrum werden mich da ganz viele ganz komisch anschauen, das ist ja völlig übertrieben. Nein, jeder Dollar hat er verdient, sonst hätte er ihn nicht. Da steckt ganz viel Wirkung drin. Nicht Leistung. Ja? Man verwechselt immer Leistungsprinzip, als müsste man etwas leisten, um etwas zu bekommen. Der Fußballer Ronaldo kriegt 200 Millionen, aber leistet auch nicht mehr Spiele als andere. Aber er wirkt. Wenn der halt ein Posting macht auf seinem Instagram-Kanal, dann verkaufen sich halt gleich 100 Millionen irgendwie Adidas-T-Shirts. Also ich weiß nicht, in welcher Marke der.
Ja, genau. Ich auch nicht, aber verstanden.
Und das ist wer etwas bewirkt. Und Elon Musk, man mag denken, wie man will über ihn, der bewirkt, der verändert die Welt. Und deswegen ist es nicht kein Wunder, aber eben auch schwer erarbeitetes Vermögen, das er auf sich vereint. Und es genau darum geht's in einem, finde ich, wirkungsvollen Portfolio. Schau, investiere in das, wo du dein Geld verwandelst in Produktivkapital. Deswegen, ich nenne es auch gar nicht Geld, sondern Produktivkapital. Kapital, das etwas wirklich produziert, das etwas bewirkt. Und an dieser Wirkung sind möglichst viele Menschen interessiert. Dass sie gern gutes Geld dafür bezahlen und das nennt man dann Rendite. Und die Renditen übrigens sind ganz unterschiedlich. Ich bin auch happy mit 4%, mit 5%, wenn im Kontrast dazu etwas steht, was wie zum Beispiel diese erwähnte Gelegenheit, auch mal 15, 18, 21, 27% bringt. Beides muss ins Portfolio. Bloß nicht nur die Hochprozenter, weil das wäre wieder dieses Mangeldenken. Ich habe nicht genug Zeit, ich muss alles am besten auf drei Pferde, wenn die doch so gut funktionieren, nur weil es der Orga erzählt. Und dann funktioniert es vielleicht nicht.
Apropos erzählen. Ja. Du hast ja auch, wie ich vorher schon erwähnt habe, deinen Podcast.
Ja.
Erzähl doch mal ein bisschen was zu deinem Podcast. Und ich glaube, da kann jeder, der jetzt Interesse oder so ein bisschen reingeschnuppert hat, mal in das Themenfeld auf jeden Fall weiterhören. Da bringst du auch immer wieder richtig gute Beispiele. Durchleuchtest auch mal mit deinen Gedanken mal eine Pressemitteilung oder mal irgendwelche Veröffentlichungen von irgendwas. Ja, ist super spannend. Erzähl doch ein bisschen was von deinem Podcast. Warum machst du den? Wie heißt der?
Das ist der Wohlstandsbildner-Podcast. Den findet man auch auf allen gängigen Plattformen. Und ich mache ihn, weil mir schlichtweg langweilig war und ich was mit meiner Zeit Produktives machen wollte in der Corona-Zeit. So wie viele andere. Ja, da habe ich dann wirklich, ich glaube, 2020 oder Ende 2019 habe ich damit angefangen. Und so sind jetzt diese 140 Folgen entstanden. Also wer in den Podcast reinhört, der wird sich wundern, der wird oftmals bei einigen Folgen gar nicht erkennen, hat das irgendwas mit Finanzen zu tun? Ich sagte ja, Finanzen und finanzielle Bildung hat sehr viel mit dem Leben. Für mich hat Geld durch und durch mit dem Leben zu tun, aber nicht was mit trockenen Strategien und Zahlen und Bilanzen und Geschäftsberichten. Das mag ein kleiner Teil sein, ist auch vielleicht ganz gut, aber das ist nicht die Hauptsache. Ja, die Hauptsache ist der Investor und wir als Investor sind Menschen und wir als Menschen sind Teil des gesamten Lebens hier mit diesem Studio und dann hier in Stuttgart drumherum und dann Baden-Württemberg und irgendwann bis zum ganzen Universum. Ja, ein Elon Musk denkt da eben etwas größer und andere denken nur in ihrer eigenen Immobilie. Jedem das Seine. Ja, und in diesem Podcast beleuchte ich Themen, die mir eigentlich wild in den Kopf kommen und teilweise geht es auch überhaupt gar nicht um Finanzen und Investitionen und Vermögensaufbau. Das ist das sogenannte Genusselement, um nicht zu vergessen, worum es eigentlich geht im Leben, nämlich einfach Freude zu haben, Spaß zu haben, Energie zu haben und was wir dafür tun können. Ja, und der hat seine treue Fangemeinde, vor allem die Wohlstandsbildner, also die mit den Strategien arbeiten, weil ich tatsächlich insofern, Achim, hast du recht, ich bringe in diesem Podcast, aber das erkennen vor allem die Strategie kennen, völlig unerkannt bringe ich Investments unter. Also die, die Ohren haben, es zu hören, erkennen genau, ah, jetzt sollte ich mich vielleicht mal beim Andreas melden, weil ich gehe auf die Leute nicht zu, ich habe keinen Verteiler oder E-Mail oder sowas. Nein, nein, wer Geld hat oder wer Bedarf hat, der kommt, wenn er Inspiration haben will, auf mich zu. Meistens über den Podcast, weil ich da eben sage, ja, da gibt's vielleicht eine echte Gelegenheit. Mhm. Und jede Gelegenheit, von der ich dann auch tatsächlich öffentlich berichte, in der bin ich selbst maßgeblich. Immer, immer, sonst erzähle ich nicht drüber, selbst investiert.
Mhm. Okay.
Insofern bin ich echter Investor und kein Teil dieser Finanzindustrie, die da Vermögensaufbau von der Stange, also so diese Fastfood, macht schnell satt, aber langfristig krank. Mhm. Das ist nicht so meins.
Okay, habe ich verstanden. Und du hast es jetzt schon ein paar Mal erwähnt und das bringt mich auch so ein bisschen auf die Zielgerade von unserer kleinen Folge heute. Diese jungen Erwachsenen, ja, die vorher die Betagten vielleicht auch, die in deine Seminare kommen. Du hast das Seminar ein paar Mal erwähnt. Was hat es mit diesem Seminar auf sich? Wie oft machst du das? Steht es offen für jeden oder brauche ich da ein goldenes Ticket dafür oder findet es in Leonberg in deinem Keller statt? Erzähl doch mal ein bisschen von deinem Seminar.
Nein, in Leonberg habe ich eine ganz einfache Wohnung zur Miete, ganz bewusst zur Miete. Ja, würde ich mir nie kaufen. Ich ganz persönlich kann mit Immobilien nicht so viel anfangen, weil ich eben weiß, wie viel Arbeit die machen. Und ich habe nicht gern Arbeit. Ich will nicht Geld haben, für das ich arbeiten muss. Das widerstrebt dem ganzen Konzept. Also von München bis Hamburg, so etwa 5-6 Mal im Jahr bin ich tatsächlich vor Ort für ein Tagesseminar. Mhm. Aber die Investorenausbildung zur Vermittlung der Wohlstandsbildnerstrategie nach institutionellem Vorbild, du siehst, es klingt jetzt so gestanzt, weil ich sage es auch nicht zum ersten Mal, aber das ist so ein feststehender Begriff, ja, Wohlstandsbildung nach dem Vorbild institutioneller Investoren.
Der Wale.
Walfisch. Wir machen es wie die Walfische. Die
Walfischstrategie.
Ja. Das umfasst mehr. Die Investorenausbildung, ja, die besteht aus drei aufeinander aufbauenden Kursen und oder Modulen. Und das dritte Modul, das ist das Präsenzseminar. Und da freue ich mich total, die vielleicht werdenden Wohlstandsbildner auch persönlich kennenzulernen. Dann sitzt man dann abends beim guten Glas Bier oder Wein zusammen und entwirft einfach mal Zukunft. Weil Wohlstandsbildung ist ganz maßgeblich Zukunftsdenken, aber total verwurzelt in der Gegenwart. Das macht so lebendig und so viel Freude. Also das ist alles, es soll so bezahlbar sein. Es kostet was, ja, es ist sehr gutes, ich glaube, es ist sehr wertvolles, wirkungsvolles Wissen. Deswegen, es muss einen ordentlichen Preis haben, aber ich glaube, es ist ein Preis, den sich jeder, wenn er wirklich will, leisten kann. Und da staune ich immer, wenn es heißt, ja, ich habe keine Zeit. Eben, das sind die Handwerker. Immer rackern, so fleißig, eigentlich wirkungsvoll in dem, was sie tun. Aber da schaffen sie 5-6 Tage in der Woche, jahrzehntelang, anstatt sich mal 2 Tage ihres Lebens zu nehmen, um zu lernen, wie sie halt nicht ihr Auto anschieben, sondern wirklich ins Auto einsteigen und den Motor starten, um ganz anders voranzukommen. Um zu lernen, wie man investiert.
Wie viele Leute hast du jetzt schon in einem Wohlstandsbildner drin?
Also ich hoffe, es dauert nicht mehr lang, dann haben wir 1.000.
Okay, also auf jeden Fall, das ist auch immer so eine Frage nach Social Proof, ja. Und bei 1.000 Stück können die Wohlstandsbildner ja bald ihre ganz eigenen Orangenplantagen bauen.
Oh ja, oh, wir hatten schon ganz eigene, das ist die größte Delikatesse. Das ist die Kraft die synergetische Kraft einer Investorengemeinschaft, denn nur das ist es für mich. Deswegen habe ich das auch so gern aufgebaut, weil ich mir selbst mit meinem eigenen Vermögen am meisten helfe, wenn mit mir zusammen, eben wenn ich einer bin von Tausenden am besten, der solche Projekte wuppt, dann verteilt sich das Risiko, dann verteilen sich auch die Renditen, aber dann verteilt sich eben auch der Spaß.
Ja, und die Opportunitäten vielleicht, ja, du kannst auch...
Die werden viel zahlreicher.
Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Das ist so ein bisschen das, was ich zum Schluss sagen will. Das ist ja immer so dieses beflügelte Wort, ja. Es ist ganz einfach, ein paar Millionen zu machen, wenn du die erste Million hast. Und wenn du die nicht hast, ist das vielleicht ein guter Ansatz zu sagen, sich mit anderen zusammenzutun. Eine Frage, ich weiß jetzt gar nicht, ob das so ist, weil ich es persönlich dann spannend fände, ist, treffen sich manche Gruppen der Wohlstandsbildner auch außerhalb von diesem Seminar wieder? Oder sind die einfach, wenn sie einmal da durch sind, hast du eigentlich mit den Kolleginnen und Kollegen gar nichts mehr am Hut? Also ist ja eigentlich auch eine schöne Unternehmergemeinschaft, wo man sagt,
absolut.
Ja, da lerne ich mal Leute kennen, die vielleicht nicht gerade in meiner Baububble drin sind, sondern einfach mal so... Gibt es da auch Community-Format dazu oder wie ist das?
Also das ist das Schöne, es gibt wirklich alle Alters, Berufsgruppen, es gibt alle Berufe vom absoluten Finanzprofi und vom Broker aus London, der mit vielen Millionen schon daherkommt, bis zum eben Studenten. Mhm. Oder noch nicht mal Student, sondern Schüler. Und wirklich Arzt, Selbstständige, Angestellt, Beamte, alles drumherum. Das macht es auch für mich so vielseitig. Also der beste Treffpunkt für andere Wohlstandsbildner ist schlichtweg die Wiederholung der, zum Beispiel des Präsenzseminars. Mhm. Alle paar Jahre. Das kostet dann fast nichts, weil ich das auch fördern will. Mhm. Und viele Gruppen entstehen ohne mein Wissen, aber ich finde es großartig. Da gibt es jede Menge WhatsApp-Gruppen und Lokale. Wie viel weiß ich eigentlich gar nicht genau. Per Zoom interagieren die Leute ja sowieso jetzt auch über Ländergrenzen hinweg. Schon großartig. Ja, wir haben Investoren bis nach Australien. Mhm. Also eigentlich global verteilt. Also das ergibt sich ganz von selbst. Ich stoße das nicht an. Mhm. Das findet sich jemand, wie jemand selbst will und tut aber immer gut, weil spätestens bei den Investorenreisen, die ich vorhin erwähnt habe, besuche dein Investment, das organisiere ich auch teilweise ein bisschen mit, wenn ich selbst mitfahre. Kommt jetzt nicht so oft häufig vor, aber oft nehme ich dann einfach eine Gruppe von 10, 12, 14 Wohlstandsbildnern mit. Und dann sind wir da 9 Tage unterwegs, ja, und fliegen in der Welt umeinander. Macht sagenhaft viel Freude und da lernt man dann auch wirklich andere kennen.
Und ja. eine abschließende Frage habe ich ganz privat. Ist das Geld, das man investiert, muss das Privatvermögen sein oder kann es auch aus irgendwelchen Holdingstrukturen kommen?
Ist die Frage, was schlau ist, aber das muss man sich dann wirklich im Einzelfall anschauen. Ich habe den Fehler gemacht, meiner Meinung nach, dass ich tatsächlich mit einer vermögensverwaltenden GmbH an den Start gegangen bin. Ich dachte, das wäre super cool und hat irgendwie so diesen Anschein von, ja, ich bin zwar kein Walfisch, aber vielleicht schon ein kleiner Haifisch. Da könnte ich irrtümlicher nicht unterwegs gewesen sein. Ich hätte besser als bis heute eigentlich als Privatmensch unterwegs sein können. Aber ja, es geht natürlich. Eigentlich Firmen können genauso investieren, also juristische Personen wie natürliche Personen. Das hat wieder seine eigenen Qualitäten, eigenen Möglichkeiten. Aber wenn es jetzt darum geht, da gibt es privates Kapital, dann ist meine Empfehlung, lasst es auch privat, dann gerade übersehen. Nee,
ich denke gerade an die Zuhörer, ist ja oft unternehmerischer Gewinn, der erstmal ja noch nicht versteuert ist, im Sinne von Kapitalertrag oder Einkommensteuer. Und dann sagst du, so, gut, okay, habe ich ja auf jeden Fall ein bisschen mehr schon mal. Und man sagt, wenn ich aus diesem bisschen mehr noch ein bisschen mehr mache, macht nicht so Sinn.
Nein, nicht mehr. Der Schäuble hat uns das verbaut, denn den Spardoseneffekt einer GmbH gibt es nicht mehr. Aber man kann anderes Tolles machen.
Okay, cool. Also in diesem Sinne, Andreas, vielen Dank, dass du mal, wie es eingangs gesagt hat, uns hast ein bisschen über den Tellerrand schauen lassen.
Hat viel Freude gemacht, vielen Dank.
Für mich auf jeden Fall super coole Einblicke und allein die Geschichte mit der Orangenplantage.
Gell, das ist so greifbar. Ja, und man hängt wirklich unter seinen Orangen und lässt sie fast in den Mund fallen.
Und allein damit hast du mich fast schon bekommen, mit diesem Thema Unternehmerreisen. Weil das ist ja dann auch nochmal was ganz anderes, eine ganz andere Qualität. Ja. Andreas, danke dir, dass du vorbeigekommen bist, dass wir die Folge aufnehmen konnten, dass du uns die Insights gegeben hast. Ich werde das verlinken, wie man zu dir in dieses Seminar oder in dieses, sagen wir mal, Wissensprodukt oder wie auch immer, Webseite, genau. Wie man da tiefer reinkommt. Und wenn du als Zuhörer da noch Fragen hast oder mit dem Andreas mal sprechen will, komm einfach auf mich zu. Ja, wahrscheinlich kann man auch auf dich zugehen. Ja. Ich habe Andreas auf jeden Fall so kennengelernt, dass er sehr viel Zeit in der Woche frei hat und gute Gespräche.
Für das, was mir Spaß macht,
genau, habe ich viel Zeit. Für gute Gespräche und für coole Podcast-Aufnahmen. Andreas, danke dir.
Es war eine Freude. Vielen Dank dir.
Tschüss.